The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 2. August. Harte Zeiten für Arbeitnehmer. Nachdem seit einiger Zeit schon die 42-Stunden-Woche diskutiert wird, um den Fachkräftemangel zu begegnen, werden jetzt wieder akut Stimmen laut, das Renteneintrittsalter schrittweise auf 70 Jahre zu erhöhen. Aktuell von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf. Gegenüber der Funke Mediengruppe sagte er, Zitat, schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastungen der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht. Stufenweise werden wir auf das Renteneintrittsalter von 70 Jahren hochgehen müssen, auch weil das Lebensalter immer weiter steigt. Zitat Ende. Das sind Äußerungen, die bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf Unverständnis stoßen dürften. Gerade Menschen, die ihr ganzes Leben lang körperlich hart gearbeitet haben, wie beispielsweise der Polier Dieter Ehrenfels. Mit 15 hat er auf der Baustelle angefangen. Er kann sich schon nicht vorstellen, bis 65 zu arbeiten.
Wenn ich bis 65 arbeiten muss, bin ich körperlich ein Wrack. Da kann ich nur noch von der Arbeit ins Alter sein.
Das sagt er in der Dokumentation des Bayerischen Rundfunks, immer länger arbeiten. Auch sein etwas jüngerer Kollege zeigt schon deutliche körperliche Verschleißerscheinungen.
Ich habe Arthrose in den Gelenken, habe künstliche Kreuzband drin, zwei Bandscheibenvorfälle gehabt. Und wenn ich am Tag, das bleibt ja nicht aus, dass man auch mal schwer heben muss. Und dann wird die Nacht dann schon eigentlich nur mit Tabletten verbracht.
In diesem ARD-Film kommt aber auch die Gegenseite zu Wort, zum Beispiel der Personalchef einer Eisengießerei in Franken.
Es werden immer weniger Menschen ins Erwerbsleben treten und immer mehr Menschen das Erwerbsleben verlassen. Nur mal als Zahl, damit das mal plastisch wird, hier in der Region sind derzeit etwa 44% der Menschen im erwerbsfähigen Alter. Im Jahre 2035 sind es keine 20% mehr. Das ändert sich übrigens auch nicht mehr.
Und die Konsequenz ist?
Ich glaube nicht, dass bei der Rente mit 67 Schluss ist. Ich glaube, wir müssen länger arbeiten. Das wird gar nicht anders funktionieren.
Und genau das fordert jetzt auch Stefan Wolf von Gesamtmetall für die Arbeitgeberseite, was natürlich sofort Gegenreaktionen seitens der Gewerkschaften auslöste. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel twitterte, ein ganz klares Nein zur Rente mit 70, das sei nichts anderes als eine Rentenkürzung mit Ansage. Viele Beschäftigte würden es schon heute nicht mehr schaffen, gesund bis zur Rente durchzuhalten. Klar ist, mit der aktuellen Regierung, also die kommenden 3 Jahre, dürfte es keine Erhöhung des Rentenalters geben. Klar ist aber auch, wir haben die finale Rentenreform in diesem Land noch nicht erlebt. Hieß es noch in den 80er Jahren von Norbert Blüm?
Die Rente ist sicher.
So muss es heute eher heißen, die Rente ist sicher, aber das Renteneintrittsalter ist weiter unsicher. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Roman Marun ist Politikwissenschaftler in Italien und erklärt, was dort nach den Neuwahlen Ende September drohen könnte.
Es gibt sehr viel Toleranz gegenüber Parteien, die definitiv auch nach italienischen Verhältnissen verfassungsfeindlich sind.
Wir hören in die neue Podcast-Folge von Edle Federn rein mit Juli C. und ihrem Gast, der gefeierten Schriftstellerin Olga Grasnova. Unsere Börsenreporterinnen schauen auf die Zahlen von einem Computerspiele-Giganten und auf die drohende Kreditwende in Deutschland. Wir gedenken einem der wichtigsten Erfinder der Welt und sprechen über eine Stellenausschreibung ohne Schuhe im Paradies. Italien erlebt gerade eine Art Interregnum. Eine Phase, in der die aktuelle Regierung nicht mehr so richtig amtiert, aber noch keine neue Regierung gewählt ist. Ein Zwischenstand eben. Das liegt daran, dass Premierminister Mario Draghi zurückgetreten ist. Der nächste Akt findet am 25. September statt, nämlich Neuwahlen. Umfragen sehen die rechtsextreme Partei Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, vorne. Ihre Spitzenkandidatin Giorgia Meloni könnte die erste Frau an der Spitze der italienischen Regierung werden, vorausgesetzt, sie tut sich mit 2 anderen Parteien im Mitte-Rechts-Spektrum zusammen, mit der Lega Nord von Ex-Innenminister Matteo Salvini und mit Forza Italia, der Partei des früheren Mehrfach-Premierministers Silvio Berlusconi. Wer in Italien das Sagen hat, ist auch für uns hier in Deutschland wichtig. Italien ist schließlich nicht nur jetzt zu Kriegszeiten ein entscheidender Player in Europa und Partner für uns. Bricht Europa jetzt auseinander? Ist Italien noch regierbar und was will Giorgia Meloni? Darüber habe ich mit Roman Marun gesprochen. Der deutsche Politikwissenschaftler und freie Journalist lebt im italienischen Palermo. Guten Tag, Herr Marun.
Guten Tag.
Italiens Präsident hat den Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi angenommen und das Parlament wurde aufgelöst. Jetzt kommen vorgezogene Neuwahlen am 25. September. Bis dahin ist das Land de facto handlungsunfähig, oder?
Ganz so wild ist es eigentlich nicht. Es gibt natürlich eine geschäftsführende Regierung und die ist identisch mit der Regierung Draghi, mehr oder weniger, soweit ich das überblicke. Und normalerweise haben geschäftsführende Regierungen eigentlich ein klar umrissenes Programm, was sie noch zu tun haben. Es dürfen keine großen strategischen Entscheidungen getroffen werden in dieser Zeit, eigentlich keine politischen Orientierungsentscheidungen. Wenn man zum Beispiel jetzt das Kindergeld in Italien um 100 Euro erhöhen würde, diese geschäftsführende Regierung, eigentlich könnte man sowas nicht machen, weil sie ja sozusagen keine Parteien mehr im Hintergrund hat, die sie unterstützen und damit sozusagen auch einen Teil des Wählerwillens abbildet. Und wir haben eben auch eigentlich kein Parlament. Dennoch ist die Situation eigentlich diesmal ein bisschen andere, dass die Befugnisse, die Kompetenzen und eigentlich sozusagen die Agenda dieser geschäftsführenden Regierung ziemlich groß sind. Und zwar die Pflichtaufgaben, die eigentlich die Regierung Draghi insgesamt schon aufhatte, die sollen jetzt auch noch in der geschäftsführenden Zeit so weit angegangen werden, dass sie vielleicht nur noch entscheidungsfähig sind oder vielleicht sogar auch irreversibel durch eine neue Regierung.
In den letzten 10 Jahren gab es 7 Regierungen und 6 Ministerpräsidenten in Italien, von denen keiner direkt vom Volk gewählt wurde. Ist Italien unregierbar? Außerhalb Italiens stellt man sich diese Frage, glaube ich.
Unregierbar. Diese Sache würde ich an die politischen Parteien zurückgeben in Italien, die eigentlich lange dafür nichts getan haben, das Land effizienter zu machen, regierbarer zu machen. Das ist eine große Sache, ein großes Problem vieler italienischen Parteien, keine Reformen anzugehen. Tatsächlich manchmal, sobald sie sich in Opposition befinden, definitiv, aber manchmal sogar auch, wenn sie sich an der Regierung befinden, jetzt nicht unbedingt den einfachsten Job für den Regierungschef da haben wollen. Und man muss sehen, auch in Italien, der Ministerpräsident hat deutlich weniger Kompetenzen als unser deutscher Bundeskanzler. Er hat auch keine Richtlinienkompetenz. Also er muss immer hausieren gehen bei den Koalitionären, bei den Parteien, bei seinen Ministern, um zu sehen, was möglich ist.
Die Brüder Italiens sind derzeit die stärkste Kraft. Wer ist die Parteivorsitzende Giorgia Meloni?
Sie ist verhältnismäßig jung und sie ist eine Frau. Und das sind, sagen wir mal, schon 2 Charakteristika, die eher ungewöhnlich in der italienischen Politik sind. Plus ein weiteres Charakteristikum, sie und auch ihre Partei gilt nicht unbedingt als russlandfreundlich und hat jetzt auch schon mal, um Kritiken an ihr abzufedern, verkündet, dass für sie es ganz klar ist, natürlich wer der Verantwortliche im Krieg in der Ukraine ist, dass das Russland ist und dass natürlich Italien auch unter einer möglichen Regierung mit ihr diesen Kurs fortsetzen wird, einer klaren Positionierung gegen Russland, für die Ukraine an der Seite der NATO und im Rahmen der Europäischen Union. Das hatte sie nötig, gerade natürlich, weil ihre 2 potenziellen Alliierten, die Lega unter Matteo Salvini und Forza Italia unter Silvio Berlusconi, im italienischen Diskurs eigentlich auch, was ihre Position gegenüber Russland betrifft, schon von vielen Kräften als nicht nur unzuverlässig, sondern als Verräter wahrgenommen werden. Fratelli d'Italia ist ein Sammelhaufen, eine nationalistische, eine rechte Partei, definitiv. Wir haben in Italien Parteien am Start, die teilweise keine demokratische Binnenordnung haben. Es gibt kein vernünftiges Parteiengesetz. Es gibt sehr viel Toleranz gegenüber Parteien, die definitiv auch nach italienischen Verhältnissen verfassungsfeindlich sind, die unter Umständen eben auch den italienischen Zentralstaat auflösen wollen.
Warum fühlen sich so viele Italiener von Meloni und ihrer Partei so angesprochen?
Sie hat eine recht geradlinige Linie, zumindest verbal auch, an den Tag gelegt. Und es ist natürlich irgendwie ein Geschenk gewesen, dass zwei Parteien, die ihr nahestehen würden, wie die Lega und Forza Italia, diese Regierung Draghi unterstützt haben, sie auch mit zu Fall gebracht haben. Also Fratelli d'Italia hat eigentlich da ganz gute Perspektiven, dass sie als geradlinig, als eine Alternative wahrgenommen werden kann, als der aus der Opposition kommt und politische Ziele hat, die jetzt vielleicht ein bisschen kritisch gegenüber der Europäischen Union sind, auch gegenüber vielleicht sicherheitspolitischen Ideen und sicherlich kritisch ist gegenüber der Integration von Ausländern in Italien. Das sind alles Sachen, die sind geschürt worden in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 10 Jahren, würde ich mal sagen, die problematisch sind, die ganz extrem geschürt worden sind von der Lega, von denen jetzt von solchen Ressentiments vielleicht dann eher Fratelli d'Italia profitiert, die ja auch in ihrem Parteinamen den Anfang der italienischen Nationalhymne wiedergeben. Also ich meine, das kann ja auch nochmal ein ästhetischer Faktor sein, der ja dann unter Umständen sogar 100% der Italiener hinter dieser Partei versammeln müsste, weil man sagt, ja, das ist ein Ausdruck für Italianità, für italienisch sein.
Also es bleibt auf jeden Fall interessant in Italien. Ich hoffe, wir können dazu in Kontakt und im Austausch bleiben. Vielen Dank, Herr Marun, für das interessante Gespräch.
Danke auch.
Julie C., die aktuell erfolgreichste deutsche Gegenwartsautorin, präsentiert einmal im Monat den The Pioneer Literatur Podcast Edle Federn unter dem Motto »Ein Gast, eine Stunde, ein Werk«. Einerseits intimes Werkstattgespräch über den schriftstellerischen Alltag und Routinen der jeweiligen Autorinnen und Autoren und andererseits eine literarische Reise in deren Gedankenwelt. Mit der Schriftstellerin Olga Grasnova bespricht Julie C. den Roman »Der verlorene Sohn«. Ein Roman, der eine historische Vorlage hat und rund um den fast 50 Jahre dauernden Kaukasuskrieg von Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen Russland und dem kaukasischen Volk angesiedelt ist. Konkret geht es um den Sohn eines mächtigen Imams im Kaukasus namens Jamaluddin. Sein Vater wird von der russischen Armee immer mehr bedrängt und schließlich muss er seinen Sohn als Geisel geben, um die Verhandlungen mit dem Feind aufzunehmen. Jamaluddin wird daraufhin an den Hof des Zaren nach St. Petersburg gebracht. Julie C. beschreibt hier den Roman »Der verlorene Sohn« aus ihrer Sicht.
Der verlorene Sohn erzählt seine Hauptfigur Jamaluddin als einen Spielball zwischen politischen Mächten. Seiner Familie im Nordkaukasus wird er entrissen, im zaristischen Russland wird er auf Verlangen des Zaren zum Offizier und als er als erwachsener Mann zu seinem Vater zurückkehrt, muss er erkennen, dass er nicht nur im Exil, sondern auch für seine Familie ein Fremder ist. Die Fremdheit ist kein Ausnahmezustand, sondern eine Normalität, vor der es kein Entkommen gibt. Jamaluddin lebt sein Leben in einem Netz aus fremden Entscheidungen. Jede eigene Entscheidung erweist sich als Illusion. Nicht einmal die Entscheidung für Freundschaft oder gar Liebe hat Bestand. Denn so wie Jamaluddin verletzt und verlassen wurde, muss auch er andere verletzen und verlassen, wenn ihn der Sog des Lebens ein weiteres Mal fortreißt. Das Leben kennt keine Haltegriffe. Heimat, Identität, Familie, Liebe, Religion – alles erweist sich als schicksalslöslich und dem Menschen bleibt am Ende das traurige Bemühen, das Beste daraus zu machen.
In dem Gespräch zwischen Julie C. und Olga Grasnova geht es um zerrissene Identitäten, das Gefühl der Fremdheit als Dauerzustand und um die Ambivalenz des Heimatbegriffs.
Würdest du sagen, dass das, was er vermisst und wonach er sich auch sehnt, dass das so etwas wie Heimat ist, also was man im Deutschen Heimat nennt? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein totales Phantom, dieser Begriff?
Ich glaube, das ist einfach ein Phantom. Also ich glaube, das ist irgendwie auch ein Begriff, der noch nicht mehr geografisch vermessen wird, sondern irgendwie zeitlich. Was irgendwie so oft, also hinter dem Begriff gibt es ja oft so eine Sehnsucht nach alten Zeiten oder nach irgendwas, was halt so konserviert ist. Ich meine, du bist ja sowieso Juristin, das ist ja, das glaube ich, ist eher viel besser im Blick. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein Begriff, der ist, ich habe keine Ahnung, was sich dahinter versteckt. Außer eben, dass irgendwas, jeder meint, irgendwas über Heimat sagen zu können. Mhm. Oder es ist halt so ein wahnsinnig schwammiger Begriff.
Jeder denkt auch was anderes dabei wahrscheinlich.
Genau, und das ist das, was ihn halt so gefährlich macht. Also es ist halt immer irgendwas, was verteidigt werden muss, weil jeder hat einen Anspruch an Heimat. Und genau die Heimat, die er oder sie hat, sich zurechtgelegt hat. Aber das ist halt so ein bisschen wie so eine ganz alte Dr. Oetkers-Werbung. Oder das ist mich, das ist mir auch einfach, also es ist halt einfach, das ist komplett rückwärtsgewandt. Mhm. Aber es spricht immer so eine Vergangenheit an, die es eigentlich nie gab.
Das ist eigentlich eine Form von, könnte man vielleicht sagen, von politisierter Nostalgie oder sowas in der Art?
Komplett. Ja, oder ich meine, mir ist der Begriff eigentlich auch völlig egal. Aber ich finde es immer sehr auffällig, wann der Begriff kommt. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben dieses Heimatministerium, was auch das Ministerium fürs Bauen ist. Ja. Aber es wird nicht gebaut. Mhm. Also in Berlin ist es unmöglich, eine Wohnung zu finden, aber dafür haben wir halt eine Heimat. Aber ich hätte lieber eine Wohnung.
lieber eine Wohnung als eine Heimat sozusagen. Genau. Ja, das kann ich sehr gut verstehen.
Das gut einstündige Gespräch zwischen Julie C. und Olga Grasnova, wo natürlich auch aktuelle Bezüge des eigentlich historischen Stoffs zum Krieg in der Ukraine diskutiert werden, gibt es ab sofort auf unserer Homepage thepioneer.de und natürlich auch ganz bequem in der Pioneer Podcast App.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da herrscht bei manchen noch Ferienstimmung. Die übliche Kabinettssitzung fällt diese Woche aus. Allerdings, für einen aus dem Kabinett gibt es keine guten Nachrichten. Volker Wissing, den Verkehrsminister. Seine Pläne, das Chaos an Deutschlands Flughäfen mit Hilfe von Gastarbeitern aus der Türkei zu lindern, erweisen sich als Flop. Mehr dazu weiß Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent. Hallo Rasmus.
Hallo Chelsea.
Rasmus, was ist da los? Kommen die Gastarbeiter etwa nicht?
Ja Chelsea, sie hätten eigentlich längst da sein sollen, sind sie aber nicht. Längst steht fest, 2000 Gastarbeiter, die bei der Abfertigung in den Flughäfen helfen sollten, die werden wohl kaum mehr kommen. Vielleicht einige wenige, das jedenfalls hören wir gerade aus der Bundesregierung.
Ganz schön peinlich, oder? Wissen wir eigentlich, was da passiert ist?
Ja, ganz schön peinlich, nicht nur für die Regierung, sondern auch für die Flughäfen und für die Dienstleister, die sehr viel Druck gemacht haben bei der Politik. An einem Punkt, alles schien eigentlich klar, aber an einem Punkt sind die Verhandlungen der Branche mit Personalvermittlern aus der Türkei plötzlich schwierig geworden. Natürlich beim Thema Geld. Rund 5000 Euro Vermittlungsgebühr seien da gefordert worden. Pro Gastarbeiter. Das war wohl zu viel.
Pro Gastarbeiter 5000 Euro. Da kommt eine Menge zusammen, ne?
Ja, und nun bemüht man sich um Schadensbegrenzung. Die Verhandlungen werden noch fortgeführt, aber wahrscheinlich nur pro forma. Kurzfristig dürfte sich am Chaos an den Flughäfen bei der Abfertigung erst einmal nichts ändern. Flughäfen und Airlines werden ihre Personalprobleme in Zukunft in jedem Fall anders lösen müssen. Chelsea.
Gut gemeint ist eben das Gegenteil von gut. Vielen Dank, Rasmus.
Gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger auf die vielen Quartalszahlen in dieser Woche. Anne Schwedt an der Wall Street hat einen Blick für uns drauf. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Activision Blizzard ist ein Computerspiele-Gigant und hat die Bücher geöffnet. Wie sehen die Zahlen aus, Anne?
Durchwachsen, würde ich sagen, Chelsea. Activision konnte zwar mit seinem Umsatz die Analystenerwartungen übertreffen, aber dennoch gab es bei den Verkaufszahlen einen Rückgang um 15% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Grund dafür sei, dass das neue neue Call of Duty-Spiel von letzten Herbst nicht so super verkauft wurde wie angenommen. Die schlechten Bewertungen und die wachsende Konkurrenz hätten sich durch das ganze Geschäftsjahr gezogen. Und generell sei die Gaming-Industrie in diesem Jahr eher gedämpft. Die Menschen geben in so unsicheren Wirtschaftszeiten und bei so einer hohen Inflation nicht so viel Geld für Videospiele aus. Außerdem gehen die Leute jetzt, wo Corona vorbei ist, auch viel mehr wieder raus in der Freizeit, als zu Hause zu spielen, wie noch während der Lockdowns. Analysten gehen davon aus, dass die Konsumenten in diesem Jahr rund 8,7% weniger Geld für Videospiele ausgeben. Entsprechend pessimistisch ist auch Activision Blizzard mit seinem Ausblick. Da wird weiter mit fallenden Umsätzen gerechnet. Die Anleger hier an der Wall Street waren aber recht verständnisvoll. Die Aktie stieg sogar leicht um 0,16%.
Danke, Anne. Und damit zu Annette Weißbach in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Deutsche KfW-Bank sieht eine Trendwende auf dem Kreditmarkt. Was bedeutet das genau?
Spielen zwei Faktoren zusammen. Einmal die Nachfrageseite nach neuen Krediten, die im zweiten Halbjahr laut KfW wohl abnehmen wird. Und das hat natürlich auch etwas mit den Kosten für Krediten zu tun, denn die steigen in letzter Zeit massiv an mit den steigenden Zinsen und den Zinserwartungen. Das heißt, Banken nehmen deutlich höhere Zinsen für Kredite an Unternehmen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wenn man in eine Rezession hineinläuft, Banken deutlich vorsichtiger werden, an wem sie überhaupt Kredite vergeben, denn keine Bank hat Interesse an sogenannten faulen Krediten in den Bilanzen und so wird deutlich besser oder deutlich sorgfältiger geprüft, an wen man denn überhaupt noch Kredite vergibt angesichts der konjunkturellen möglichen schlechten Entwicklung.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass es nicht mehr Jobs gibt, die so herrlich schlichte Anforderungen stellen, wie der des Barefoot Booksellers auf den Malediven. Der Job ist, der reichen Kundschaft im Luxushotel auf dem Bar-Atoll eine gute Lektüre zu verschaffen. Man muss Englisch sprechen, sich mit Büchern auskennen, den Pop-up-Store managen, man soll alles per Social Media begleiten und man muss es mögen, barfuß zu arbeiten und zu leben. Denn auf dem Atoll gilt No Shoes, No News. Also eine Nachrichtendiät im Paradies für alle, die es sich leisten können und die nur inspirierende Bücher lesen wollen, kuratiert vom Barefoot Bookseller. Die Stelle ist für ein Jahr ausgeschrieben und als Gehalt gibt es maue $750. Aber man soll sich noch etwas dazu verdienen können mit extra Buchworkshops für groß und klein, ist schon klar. Aber wahrscheinlich hat man als Barefoot Bookseller eh keine großen Ausgaben. Für Schuhe muss man jedenfalls kein Geld in die Hand nehmen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich Alexander Graham Bell sein ganzes Leben lang mit dem Sprechen und dem Hören beschäftigt hat. Der Schotte, der im 19. Jahrhundert als Kind in die USA kam, hatte eine schwerhörige Mutter. Er studierte an der Universität die menschliche Stimme und ihre Funktionsweisen. Er wurde Lehrer für gehörlose Kinder, er heiratete eine taubstumme Frau und schließlich wurde dieser Alexander Graham Bell auch noch Erfinder. Eigentlich war sein Plan gewesen, die Technologie des Telegramms, also die Übermittlung von geschriebenen Nachrichten, weiterzuentwickeln. Dabei kam ihm aber eine andere Idee. Wie wäre es, akustische Schwingungen in elektrische Signale umzuwandeln und wieder zurück? Die Idee des Telefons war geboren. Bell arbeitete an dieser Idee jahrelang, unterstützt von Unternehmern und Partnern, die an ihn glaubten. Am 7. März 1876 erhielt er das US-Patent für das Telefon. Er schrieb an seinen Vater:
Ich fühle, dass der Tag kommt, an dem Drähte in jedes Haus gelegt werden, wie Wasser oder wie Gas. Und Freunde werden sich unterhalten, ohne ihre Häuser verlassen zu müssen.
Das Problem war nur, dass er nicht der Einzige war, der auf diese Idee gekommen war. Und so wurde er verklagt. Aber er gewann in allen Instanzen und darum gilt heute Alexander Graham Bell als Erfinder des Telefons. Seine Stimme ist unser Halten aus dem Jahr 1885 auf einer Wachsplatte. Hear my voice, Alexander Graham Bell.
You are my voice.
Bell wurde dank seiner Erfindung reich und berühmt und seine Bell Telephone Company ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Er forschte und erfand sein Leben lang weiter, wie man das Salz aus dem Meerwasser bekommt, wie man Boote auf dem Wasser schneller macht, und er war einer der Mitgründer der Zeitschrift Science, die bis heute weltberühmt ist. Heute, vor genau 100 Jahren, am 2. August 1922, starb Alexander Graham Bell auf einer kleinen Insel in Kanada, wo er die letzten Jahrzehnte mit seiner Frau und seinen Töchtern gelebt hatte. Was bleibt, ist eine der genialsten Erfindungen der Welt, das Telefon, und die Erkenntnis, dass der menschliche Geist keine Grenzen kennt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen inspirierten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place. Should I wait, should I stay? To see it unfold, cause I'm told I need it. I'm not frightened to take a step away. But my ship's a sail. Keep searching.